Und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Ulrike Ufer.
Im Mittelpunkt steht aus Sicht von Beobachtern natürlich die Lage nach den israelischen Angriffen auf iranische Atomanlagen. Zudem dürfte es bei dem Gespräch um die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen gehen. Auch die Perspektiven für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern werden voraussichtlich thematisiert. Zuletzt hatte Frankreich seinen Willen bekräftigt, Palästina als Staat anzuerkennen.
Unionspolitiker drängen weiter auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn reicht das geplante Freiwilligenmodell nicht aus. Jan Busche.
Es müsse jetzt eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht, sagte Spahn der Rheinischen Post. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Wenn eine Wehrpflicht tatsächlich kommt, stellt sich eine weitere Frage. Gilt diese dann für Männer und Frauen? Erstmal nur für Männer, findet Fraktionschef Spahn. Die frühere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer meint dagegen in der Berliner Zeitung, wegen des Geburtenrückgangs könne auf keine Gruppe verzichtet werden.
Der brandenburgische Innenminister Wilke hat sich für gemeinsame Grenzkontrollen mit Polen ausgesprochen. Grenzbeamte beider Länder könnten so bei der Kontrolle von Migranten Verfahrenssicherheit erreichen, sagte der parteilose Politiker RBB 24 Brandenburg aktuell. Weiter betonte Wilke, dass man auf der Autobahn 12 wieder zwei Spuren freigeben müsse, um die Beeinträchtigungen für die Pendler zu verringern. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. An den Feierlichkeiten nimmt unter anderem die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger teil. Mit dem Schengen-Abkommen hatten Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen beschlossen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 21 und in Nauen 20 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, 27 bis 33 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Eve Schmidt.
Na, dann starte ich mal. Ich habe ja heute viel vor.
Thank you.
ging doch schon mal gut los heute in der Klassik bis zwei. Wladimir Ashkenazy hat das Deutsche Symphonieorchester Berlin für diesen Mendelssohn-Bartholdy geleitet. Das war der zweite Satz aus seiner Sinfonie Nummer 5, der sogenannten Reformationssinfonie. Und das geht auch gleich gut weiter mit unserem so besonderen Album der Woche. Ich habe es ja bei Susanne schon erzählt und das ist ja wirklich einfach mal so gut, dass es schon die zweite Woche durchhält. Eine neue Aufnahme mit vielen Konzerten von Antonio Vivaldi, ja auch mit seinem Vierjahreszeitenkonzert, das ja gerade 300-jähriges Jubiläum feiert. Rainer Baumgärtner hat mit dem Verursacher, mit dem jungen französischen Geiger Théotime Langlois de Swart gesprochen. Von ihm stammen ja die Ideen für dieses neue Doppelalbum. Und der Geiger singt sogar, wenn er darüber spricht.
We have the da-da-dam-pam-pa-dam-pam-pa-dam-pam-pa. We have the da-ba-da-dam-pam-pa-dam-pam-pa.
Théotime Langlois de Swart singt gerne, wenn er musikalische Details der vier Jahreszeiten oder seine Aufnahme davon erklären möchte. Schließlich sind seine Eltern Gesangslehrer und er war früher in einem Knabenchor. Doch eigentlich singt er nur noch auf seiner Barockvioline. Als Kind habe er obsessiv Aufnahmen von Vivaldis berühmtem Konzertzyklus gehört. Das war ein wichtiger Grund, weshalb er sich für die Violine entschied. Diese Musik beeindruckte ihn enorm.
Man hat diese Stürme, das Nachahmen von Naturlauten. Dazu findet man leicht Bezug, da es sehr erzählerisch ist und die Musik so viele Bilder liefert.
Die Tonmalerei, die Théotime Langlois de Swart als Teenager so sehr faszinierte, ist für ihn auch heute als Interpret sehr wichtig.
Wir übertreiben dabei bewusst, um jeder Note Bedeutung zu geben. Wir stellen uns vor, dass das Stück erst gestern komponiert wurde. So, als würden wir es zum ersten Mal hören. Ich versuche zudem, die perfekte Besetzung für meine Ideen zu finden. Daher wollte ich hier ein großes Orchester haben mit 12 Violinen und einer großen Continuo-Gruppe. Denn ich denke, diese Musik bekommt so viel Power, wenn man Vivaldis Effekte mit vielen Beteiligten verstärkt. Wenn man zum Beispiel die Geräusche an einem Bach imitiert, wird das Nachahmen der Klänge so viel, viel kraftvoller.
Die Faszination, die von der Neuaufnahme der vier Jahreszeiten mit dem Orchestre Le Consort ausgeht, beruht aber nicht nur auf ihrem Klang. Im CD-Beiheft findet man Essays, in denen der Zyklus auf erhellende Weise in das Leben und Wirken Vivaldis eingeordnet und mit dem menschlichen Leben allgemein in Beziehung gesetzt wird. Für Théotime Langlois de Swart ist er nicht nur ein Symbol des Jahreslaufes, sondern des Lebenskreises. Dafür sprechen die Übergänge zwischen den verwendeten Tonarten, die mit Tod und Neubeginn assoziiert werden können. Der Violinist sieht die Konzerte als Impuls, sich im Einklang mit der Natur zu fühlen, genauso wie er sie auch als Ausdruck von Vivaldis Religiosität deutet. Die Tonart F-Moll des Winters symbolisierte im Barock den Tod.
But we have the E-flat, di-di-da-da-da-di-dam-pim, with three flats.
Aber wir haben im zweiten Satz S-Dur mit drei B-Vorzeichen. Das ist die Tonart der religiösen Hingabe. Denn die drei B galten als Symbol der Dreieinigkeit. In diesem Satz geht es für mich also nicht nur um Regentropfen, die nachgeahmt werden. Es geht metaphorisch um den Tod und um einen Dialog mit Gott, bevor man stirbt und neu geboren wird.
Die Hörer sollen nach dem Willen von Théotime Langlois de Swart eine neue Beziehung zu den vier Jahreszeiten gewinnen. Zwar mag der Zugang aus einer explizit spirituellen Sicht ein bisschen spekulativ sein, doch er verhilft zu einem ungewohnten metaphysischen Blick auf den Zyklus. Dieser korrespondiert mit den musikalischen Eigenheiten der Aufnahme. Sie zeichnet sich durch einen sehr vielfarbigen, volltönenden Klang aus, der dabei aber stets luftig bleibt, mit teils stark akzentuierten Tempi. Und mit einem exzellenten Solisten, dessen Spiel keine Wünsche offen lässt. Musik.
After the four seasons in the recording, we are doing another round of seasons.
Auf dem Album haben wir nach den vier Jahreszeiten einen zweiten Durchgang mit Konzerten gemacht, die dieselbe symbolische Wirkung besitzen. Wir wollen zeigen, dass Vivaldi Tonarten ganz präzise einsetzte, um bestimmte Emotionen und Affekte auszudrücken. Diese Werke zeigen Vivaldi zudem in unterschiedlichen Lebensphasen.
Es ist faszinierend zu hören, wie ähnlich die Anmutung der gespiegelten Konzerte auf der zweiten CD manchen Sätzen aus den vier Jahreszeiten ist. Theotime Langlois de Swart will damit den Aspekt der ewigen Erneuerung betonen, der den vier Jahreszeiten innewohnt. Mit einer Abfolge kurzer Sätze des Tanzmeisters Gregorio Lambranzi wirft er zudem ein Licht auf die Volksmusik beeinflussten Tänze in Venedig, von denen Vivaldi angeregt wurde. Anders als die vier Jahreszeiten endet das Album des Orchestre Le Consort nicht in Moll und mit einem schnellen Satz. Stattdessen hat Langlois de Swart einen langsamen Satz des venezianischen Vivaldi-Vorgängers Giorgio Gentili an den Schluss gesetzt. Der barocken musikalischen Rhetorik zufolge kann man die Noten von dessen Hauptmotiv als Kreuz darstellen.
Noten als Kreuz. Spannend. Jetzt bleiben wir aber bei des Warts Vivaldi, diese so besonderen Vierjahreszeitenkonzerte. Also Frühling, Sommer und Herbst hatten wir in den zwei Wochen bereits. Ja, zwei Wochen Album der Woche, fehlt nur noch der Winter. Bitteschön. Tonart D-Moll. Die hat ja der Winter nicht in allen Sätzen, das haben wir vorhin gehört. Und die ist wirklich im Barock, steht die, symbolisiert die den Tod. Das habe ich nicht gewusst. Dabei kommt Vivaldis Winter ganz erfrischend daher in diesen Sommertagen. Frisch aufgenommen vom Geiger Théotime Langlois de Swart und mit dem Orchestre Le Consort. Es ist natürlich der ganze vier Jahreszeiten Vivaldi drauf auf diesem neuen Doppelalbum, das ja auch unser Album der Woche ist und das man immer noch gewinnen kann. Auch in dieser zweiten Woche. Dank an Dussmann, das Kulturkaufhaus. Das hat diesmal sogar ein paar Exemplare mehr zur Verfügung gestellt. Nüscht wie ran auf radio3.de. Schon seit Jahrzehnten ist François Leleux ein erfolgreicher Oboist. Der ist mit der weltberühmten Geigerin Lisa Batiashvili verheiratet und er hat mit ihr auch zwei Kinder. Jetzt ist Leleux mit seiner Familie von München nach Berlin gezogen, denn er hat ja einen neuen Job. Er übernimmt doch das Zepter in Potsdam von Antonello Manacorda. Ab September wird er der neue künstlerische Leiter der Kammerakademie Potsdam und er setzt gleich zu Beginn seine Zeichen. Er will nämlich Abenteuer, Humor und Erlebnis in die Konzerte bringen. So hat er es gesagt. Also vielleicht mal als Beispiel, die 33 Mitglieder der CAP werden im Halbdunkel auf die Bühne gehen mit bereits gestimmten Instrumenten, inkognito. Keiner soll da oben zu erkennen sein. Mal sehen. Also ein frischer Wind steht auch in Potsdam bevor. Wir sind gespannt und hier spielt er noch in Münchner Gefilden.
Thank you.
Spielte also der François Leleux. Das war der zweite Satz aus Vincenzo Bellinis Oboen-Konzert S-Dur mit dem Münchner Kammerorchester und mit dem Oboisten François Leleux. Ja, inzwischen ist er in unserer Region angekommen und er ist da nicht nur als Dirigent, jetzt von der KAP eben auch als Oboist eingefragter Mann. Heute beispielsweise wird er im Rahmen von Berlins einzigen Kammermusikfestival auftreten, Intonations, im Kühlhaus am Gleisdreieck. Auf dem Programm steht das Klavierquintett von Sergei Prokofjew ab 12 Uhr. Und auch morgen um 11 Uhr ist François Leleux im Quintett von Beethoven mit von der Partie. Überhaupt ist das Intonations Festival momentan voll im Gange mit noch vielen anderen tollen Werken und Künstlern. Hier ist Radio 3 und ich habe gleich noch einen Tipp. Der deutsche Komponist Hans Zender, der hat doch Schuberts Winterreise als Fassung für Tenor und kleines Orchester bearbeitet. Und zu dieser Fassung hat wiederum Choreograf und Intendant des Staatsballetts Berlin, Christian Spuck, eine Inszenierung geschaffen. Eher abstrakt, da wird jetzt eher nicht so die Geschichte des Reisenden erzählt. Da gibt es eine Menge sehr intime Solobilder und das ist wohl eher ja, so eine Reise ins Innere des Menschen. Und das gibt's heute Abend in der Staatsoper unter den Linden in Berlin um 19.30 Uhr. Dafür gibt's noch einige Karten. Ich schlage vor, wir hören trotzdem erstmal das Original in einer besonderen Aufnahme mit dem legendären Dietrich Fischer-Dieskau.
Was irre Hunde heulen.
eingezogen. Das ist aus Franz Schuberts Winterreise. Daniel Barenboim hat Klavier gespielt und Dietrich Fischer-Dieskau hat gesungen. Vor kurzem erst haben wir seinen 100. Geburtstag begangen, sehr ausführlich hier auf Radio 3. Da gibt es auch noch vieles zum Nachhören unter radio3.de, beispielsweise die Vorstellung einer neuen CD-Box mit Aufnahmen von Fidi, besprochen von unserem Kritiker Kailius Kaiser. Und dann auch das lange Gespräch mit seinem letzten Schüler Benjamin Appel. Der hat ihm ja Buch und CD als Hommage gewidmet. Alles radio3.de. Das war echt eine Schockmeldung. 2022, da ist der Pianist und Festivalleiter Lars Vogt an einer schweren Krebserkrankung gestorben. Er war 51 Jahre alt. Vogt hat unter anderem das Kammermusikfestival Spannungen im nordrhein-westfälischen Heimbach gegründet. Er hat es auch über mehrere Jahrzehnte geleitet. Dorthin ist ja die Creme de la Creme an Musikerinnen und Musikern gekommen. Beispielsweise auch die Geschwister Tetzlaff, der Geiger Christian und die Cellistin Tanja Tetzlaff. Mit ihnen hat er wirklich viele Aufnahmen gemacht und sicherlich noch mehr Konzerte gegeben. Da ist über die Musik eine lange und tiefe Freundschaft entstanden. Zum Glück gibt es Aufnahmen, beispielsweise von Brahms Violinsonate Nummer 2. Da sind Christian Tetzlaff und Lars Vogt am Start.
Thank you. Thank you. Thank you.
Der Geiger Christian Tetzlaff und Lars Vogt am Klavier haben Brahms aufgenommen. Das war die Violinsonate Nummer 2 von Johannes Brahms. Hierbei der Klassik bis 2. Harfe hatten wir heute noch nicht im Programm. Das wird sich gleich ändern, denn ich habe einen Harfenisten zu Gast, der zum einen die Lanze hochhält für die Männer in dieser Zunft und zum anderen spielt er ein paar Konzerte in der Region. Joel von Lerber, ein Schweizer, er hat seine erste CD über Crowdfunding finanziert und zurzeit ist er auch Lehrer in Hongkong. Ich glaube, wir haben viel Gesprächsstoff. Gleich kurz nach 11 auf Radio 3. Das hier ist Musik von Karl-Heinrich Graun, der Anfang seiner C-Dur-Sinfonie mit dem Concerto Brandenburg.
Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Show zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv. Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand. Machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. Binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahostkorrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprachen seit rund 2 Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Bundesaußenminister Wade Pfuhl setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Hauptthema dürfte die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran sein. Erwartet wird außerdem, dass die beiden Minister über die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen. Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. So solle das Mindestalter für Waffenkäufer steigen, kündigte Kanzler Stocker im ORF an. Außerdem müssten psychologische Tests genauer durchgeführt werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. In Berlin haben die landeseigenen Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Thorsten Gabriel, RBB 24 Landespolitik.
Rund 3.500